Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für die heutige Predigt steht im Markus-Evangelium, im 3. Kapitel, die Verse 7 bis 27. Also wir gehen weiter im Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 7 bis 27. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa. Und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und die aus der Gegend von Tyrus und Zidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Und er ging auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne. Und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon, den Kananiter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und er zweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, Jesus sollte umgebracht werden. Der letzte Vers von dem Abschnitt vor unserem Predigttext sagt uns das. Und das ist ziemlich radikal. Das hatte sicherlich viele Gründe, aber ich denke, ein Grund dafür, dass Jesus umgebracht werden soll, war, dass die Leute sich jemanden erhofft hatten, einen Messias erhofft hatten, der endlich das Land Israel von der Herrschaft der Römer befreien würde. Die Juden wollten nicht mehr unter fremden Königen oder sogar dem Kaiser in Rom leben. Und das war einer ihrer großen Träume. Und das erwarteten sie von so einem Messias. Das war die Hoffnung nicht nur von den Oberen, also den Pharisäern, sondern auch die Hoffnung vieler Menschen. Und das war bestimmt auch ein Grund dafür, warum so viele Menschen immer wieder hinter ihm herliefen. Aber Jesus selbst hatte ganz andere Pläne. Er war zwar als König von seinem Reich gekommen, aber ansonsten war sein Reich ganz anders, als man das von vielen anderen Reichen so kennt. Nehmen wir einfach mal als Beispiel unser Land, die Bundesrepublik Deutschland. In vieler Hinsicht sind wir ein ganz normales Land. Es gibt eine Fläche, die eben dazugehört, und dann gibt es eine Grenze, die einen deutlich macht, wo Deutschland aufhört oder eben anfängt. Es gibt gewisse Organisationen, gewisse Regeln, die das Zusammenleben sichern, und es gibt eine Hauptstadt, es gibt Leute, die dazugehören, es gibt Leute, die nicht dazugehören. Es gibt Leute mit einem deutschen Pass und Leute, die keinen deutschen Pass haben. Und es gibt eine Regierung, also Leute, die sagen, wo es lang geht. Und alle die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die gibt es in einem gewissen Sinn auch im Reich Gottes. Auch dort gibt es zum Beispiel eine Regierung, beziehungsweise einen König, nämlich Jesus. Es gibt dort auch Regeln. Und es gibt viele andere Dinge. Deswegen reden wir vom Reich Gottes. Aber in erster Linie ist das Reich Gottes ganz anders als alles, was wir über Länder und Staaten und Reiche dieser Welt wissen. Jesus sagt das einmal folgendermaßen. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. In anderen Worten, er sagt, es ist ganz anders, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und so fängt auch das Markus-Evangelium an. In Kapitel 1 lesen wir, wie Jesus in diese Welt kam und anfing, sein Reich zu bauen, indem er es verkündigte. Und in Kapitel 2 haben wir dann gelesen, wie das Reich dieser Welt, also das Denken, was gegen Gott ausgerichtet war, zurückschlägt. Ausgerechnet die Theologen, die ihn eigentlich am besten kennen sollten, die eigentlich die Leiter im Reich Gottes sein sollten, bekämpfen das Reich Gottes so sehr, bis sie eben am Ende von Kapitel 3 auf die Idee kommen, diesen Jesus, den müssen wir umbringen. Und heute in unserem Abschnitt hören wir dann, wie Jesus weiter darin fortfährt, sein Reich zu erklären. Zu erklären, wie sein Reich aussieht. Und wie er Leiter beruft, die in seinem Reich dienen. Und so lautet das Thema für heute, warum das Reich Gottes so anders ist als alle Länder dieser Welt. Ich möchte darauf drei Antworten geben. Es ist anders, weil es anders organisiert ist. Es ist anders, weil es anders geleitet wird. Und es ist anders, weil es andere Feinde hat. Erster Punkt, warum das Reich Gottes so anders ist als alle Länder dieser Welt, weil es anders organisiert ist. In Vers 7 lesen wir, dass Jesus sich mit seinen Jüngern an den See zurückzog. Gemeint ist damit der See Genezareth. Und wahrscheinlich heißt das, dass er einmal um den See Genezareth drumherum lief, weil die eine Seite vom See Genezareth wurde von König Herodes beherrscht, die andere Seite nicht. Und wir haben hier in Vers 6 gelesen, dass die Herodianer, also die Fans vom König Herodes, ihn umbringen wollten. Und deswegen ist er jetzt sozusagen auf die andere Seite gelaufen, damit die Herodianer jetzt nicht so unmittelbar Zugang zu ihm hatten. Vielleicht war es dort ein bisschen sicherer, aber Ruhe hatten Jesus und seine Jünger dort nicht. Wir lesen gleich zweimal in den Versen 7 und dann nochmal in Vers 8, dass eine große Menge von Leuten Jesus nachfolgte. Und dann wird eine ganze Reihe von Städten oder Gegenden aufgezählt, wo diese Leute herkamen. Die ersten drei Begriffe, die dort genannt werden, kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Er fängt an mit Galiläa, das war die Gegend im Norden von Israel. Da lebten viele Juden. Dann macht er weiter mit Judäa, das war die Gegend im Süden von Israel. Und dann sagt er Jerusalem, das war die wichtigste Stadt in Israel, genau in der Mitte von Judäa. Was interessant ist, dass die Leute auch aus anderen Landesteilen von Israel kamen. Kamen eben nicht nur Leute aus Landesteilen, wo alle Juden waren, sondern auch aus Teilen, die nur am Rand von Israel lagen und wo die meisten Leute keine Juden waren. Zum Beispiel aus Idumäa, von jenseits des Jordan, also einmal über den Jordan drüber, oder aus den heidnischen Städten Tyrus und Sidon. Wenn dort Juden lebten in diesen Gegenden, dann wurden sie von den Pharisäern auf jeden Fall als Juden zweiter Klasse angesehen. Vor allem, weil sie so eng mit den Leuten, die keine Juden waren, zusammenlebten. Und dass solche Leute jetzt auch zu Jesus kommen, das war für die Pharisäer und die Leute damals insgesamt aus wahrscheinlich drei Gründen ein Problem. Erstens hatte Jesus den Zulauf, den die Pharisäer gerne gehabt hätten, aber nicht hatten. Zweitens zog Jesus einfache Leute an und zeigt ihnen den Weg in das Reich Gottes, ohne viel Wissen zu haben oder so einen ganzen Regelkatalog zu haben, wie das die Pharisäer hatten. Und drittens kümmerte sich Jesus gleicherweise um Juden, die die Pharisäer toll fanden. Juden, wo die Pharisäer so ein bisschen gedacht haben, naja, ob die so richtig Juden sind, wissen wir nicht. Und vielleicht sogar um Heiden. Wir wissen nicht genau, welche dabei waren. Also Leute, die keine Juden waren. Und der letzte Punkt, der dritte Punkt, dass er sich um alle möglichen Leute kümmerte, das ist vielleicht die größte Provokation an dem, was wir hier lesen. Wir haben gesehen, dass Staaten oder Reiche in dieser Welt im Normalfall Grenzen haben. Und auch der Vorläufer des Reiches Gottes im Alten Testament hatte ja Grenzen. Das Land Israel, was es ab Josua gab, das hatte ja gewisse Grenzen. Es gab immer mal Leute, die dann von außen dazukamen, wie zum Beispiel Ruth. Wir lesen das im Buch Ruth. Aber normalerweise wurde man in Israel geboren und war dann zumindest äußerlich Teil von dem, was damals das Reich Gottes war. Aber durch Jesus wurde genau das im neuen Bund anders. Vielleicht kann man besser sagen, nach Jesus wurde das anders. Als Männer wie zum Beispiel Paulus sich auf den Weg machten und in die ganze Welt gingen, um das Evangelium zu verkündigen. Durch das Kommen von Jesus wurden die Grenzen des Reiches Gottes gesprengt. Gott war von jetzt an nicht nur für Juden da, nicht nur für Menschen, die ethnisch nach Israel hineingeboren waren, sondern für alle Menschen, auch für Nichtjuden. Und es ist wichtig natürlich auch für uns, denn nur weil das so ist, können wir heute im 21. Jahrhundert zum Reich Gottes gehören. Gottes Reich ist heute ein Staat ohne Grenzen. Zumindest ohne Grenzen, die man auf einer Landkarte einzeichnen kann. Jesus selbst hatte während seines Lebens auf dieser Erde manchmal angedeutet, dass sein Reich größer ist, als die Vorstellung der damaligen Juden es zugelassen hat. Und eine von diesen Stellen, wo er das andeutet, ist eben hier. Wo es heißt, dass Leute zu ihm kommen aus Gegenden, wo wir es erwartet hätten, aber eben auch Leute aus Gegenden zu ihm kamen, die eigentlich nicht wirklich dazugehörten. Nehmen wir mal die Stadt Tyrus als Beispiel. Diese Stadt wurde von Phöniziern, also von Nichtjuden, bewohnt und sie lag am Mittelmeer nördlich von Israel. Und diese Stadt war bekannt für ihre Gottlosigkeit. Im 26. Kapitel des Propheten Hesekiel verkündigt Hesekiel das Gericht über diese Stadt. Und es ist ziemlich drastisch. Ich lese mal ein paar Verse darauf vor. Siehe, ich komme über dich, Tyrus, und will viele Völker gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Und sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und ihre Türme niederreißen. Und ich will das Erdreich vor ihr wegfegen und sie zu einem kahlen Felsen machen. Zu einem Ort, wo man die Fischernetze ausspannt, soll sie werden inmitten des Meeres. Ich habe es gesagt, spricht Gott der Herr, sie soll den Völkern zur Beute werden. Und diese radikale Prophezeiung gegen Tyrus, die traf auch genauso ein, als Alexander der Große diese Stadt einnahm. Das Besondere war, dass Tyrus in der damaligen Welt eigentlich als uneinnehmbar galt. Einige Jahre später bauten die Bewohner von Tyrus dann ihre Stadt wieder auf, sodass sie hier in der Zeit von Jesus wieder da ist. Aber die Bewohner von Tyrus waren kein Stück besser geworden als vorher. Und trotzdem fängt Jesus jetzt, auch wenn nur im Kleinen, an, sich auch um Leute zu kümmern, die vorher eben überhaupt nicht dazugehörten. Eine andere Stelle, wo das deutlich wird, gerade in Bezug auf Tyrus, ist in Matthäus 11. Da beklagt sich Jesus einmal bitter über zwei jüdische Städte, nämlich die Städte Chorazin und Bethsaida, weil er dort viele Wunder getan hat, viel gepredigt hatte und keiner zum Glauben gekommen war. Und er sagt dort, wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Mit Jesus wird das Reich Gottes also universal. Das heißt, es umfasst die ganze Welt. Und so ist es eine der letzten Dinge, die Jesus gesagt hat, bevor er wieder in den Himmel aufgefahren ist, ein Befehl. Und zwar befiehlt er seinen Jüngern, in die ganze Welt zu gehen und dort das Evangelium zu verkündigen. Aber auch wenn das Reich Gottes seine geografischen Grenzen verlor, heißt das nicht, dass es nun keine Regeln mehr braucht. Oder dass es keine Probleme im Reich Gottes mehr gibt. Oder dass plötzlich alle Menschen der ganzen Welt, unabhängig davon, was sie glauben oder denken, dazugehören. Denn auch wenn die Volksmenge so riesig war, die hinter ihm herlief, aus Judäa und Galiläa, aber eben auch aus Tyrus und von sonst wo. Auch wenn es so war, sah Jesus, dass die meisten von ihnen nur hinter ihm herliefen, weil sie seine Wunder so gut fanden, weil sie das sehen wollten. Nicht, weil sie wirklich am Reich Gottes interessiert waren. Das lesen wir in Vers 8 von unserem Abschnitt, da heißt es, kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Schöner wäre es zu lesen, weil sie gehört hatten, was er sagte und daran glaubten. Und aus diesem Grund lässt sich Jesus auch ein Boot holen. Vers 9 berichtet das, und auch wenn da nicht direkt und deutlich steht, warum er das tat, es steht nur da, weil sie ihn bedrängten, ist es eigentlich klar, dass in den Evangelien immer davon die Rede ist, dass er ein Boot haben wollte, wenn er plante zu predigen. Er holte sich ein Boot, dass er ein bisschen Abstand von den Leuten gewinnen konnte, fuhr raus auf den See und predigte ihnen von dort das Reich Gottes. Und warum er das tat, ist, das größte Problem für das Reich Gottes sind oftmals die Leute, die dazugehören, selbst. Überall auf der Welt beruft Gott Menschen in sein Reich, die immer noch und immer wieder gegen sein Reich rebellieren. Und ich denke, jeder von uns kennt das aus seinem eigenen Leben. Und diesen Feind, der quasi in uns selbst ist, der wir selbst sind, den greift Jesus an. Und das tut er einerseits eben und ganz wichtig durch die Verkündigung seines Wortes. Aber eben auch durch Heilungen. Krankheiten in unserem Leben machen nämlich klar und deutlich sichtbar, dass wir sündige Menschen sind. Wir hatten das schon mal in einer Predigt vor ein paar Monaten. Das heißt nicht, dass Leute, die krank sind, schlimmere Sünder sind als die, die weniger krank sind. Das wäre ein Missverständnis, ein ganz großes Missverständnis. Wir können auch nicht sagen, okay, ich bin jetzt krank, weil ich die oder die Sünde begangen habe. Auch das wäre völlig falsch. Aber die Tatsache, dass wir alle immer wieder krank werden, geht darauf zurück, dass wir alle Sünder sind. Und in Vers 10 lesen wir, dass Jesus viele heilte. Er sagt damit, ich bin gekommen, um die schlimmsten Probleme, die ihr in eurem Leben habt, die schlimmsten Probleme, die es auch für das Reich Gottes gibt, um die wegzunehmen. Und das ist die Sünde der Menschen und ihre Folgen. Und die Folgen, und eine der Folgen sind eben Krankheiten. Und er sagt auch, weil ich sie euch wegnehme, zeige ich damit, dass ich die Macht darüber habe. Ich bin stärker als eure Probleme, stärker als eure Krankheiten, stärker als eure Sünde. Wenn man einen deutschen Pass hat, dann ist man Bürger in diesem Land hier. Bürger in Gottes Reich wird man nicht durch irgendein Stück Papier. Und auch nicht durch so wichtige Dinge wie getauft zu werden, zum Abendmahl zu gehen oder Mitglied einer Gemeinde zu sein. Obwohl das alles sehr, sehr wichtige Dinge sind. Sondern ausschließlich dadurch, dass man seine Sünden vergeben bekommt. Durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn man dann Bürger in Gottes Reich ist, dann sind die Sünden zwar vergeben, aber sie sind eben noch nicht ganz weg aus unserem Leben verschwunden. Und so werden wir selbst oftmals zu den größten Feinden im Reich Gottes oder des Reiches Gottes. Wir selbst sollen und sind dazu aufgerufen, gegen uns selbst zu kämpfen. Das ist ein Kampf, der nicht einfach ist, aber den jeder Mensch im Reich Gottes, also jeder Christ, annehmen muss. Wir haben das eben in der ersten Schriftlesung gelesen. Paulus sagt, wir als Christen kämpfen, deswegen geht es dort um die Waffenrüstung. Und zwar kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen irgendwelche Menschen, so wie Soldaten in normalen Staaten kämpfen, sondern gegen, und dann zählt er auf, Dinge, die unsichtbar sind, gegen die wir kämpfen. Mächte, die wir gar nicht sehen können. Und deswegen ist auch unsere Waffenrüstung so anders als die Waffen dieser Welt. Wir sind aufgerufen zu kämpfen, durch Beten und durch das Wort Gottes zum Beispiel. Es wird dort im Epheserbrief als Schwert des Geistes bezeichnet. Wir sind dazu aufgerufen, gegen unser eigenes Fleisch und alle Mächte zu kämpfen, die uns von Gott abziehen wollen. Und ein Beispiel für solche Mächte von außen, die wir nicht sehen können, aber die gegen das Reich Gottes kämpfen, haben wir hier die Diener des Teufels, von denen wir hier lesen. Die Bibel bezeichnet sie mal als unsichtbare Geister, dann als unreine Geister oder als Dämonen. Und Markus berichtet von ihnen immer und immer wieder. In jedem Kapitel haben wir bisher von ihnen gehört. Bereits in Kapitel 1 kommt ein Mann zu Jesus, der einen Dämon hatte und er kann nicht anders als zu schreien. Und es fällt auf, dass diese Dämonen nicht irgendwelchen Unsinn schreien, wenn sie Jesus begegnen. sondern sie sagen immer Wahrheit über Jesus. Sie sagen, dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Die Bibel sagt uns nicht, warum sie das tun. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht wollen sie Jesus Zeitplan durcheinander wirbeln oder sie denken, naja, wir können Jesus vielleicht so ein bisschen stören, er wird das schon nicht mögen. Oder vielleicht denken sie, naja, wenn wir sagen, wer er wirklich ist, dann wird er richtig Ärger bekommen mit den Machthabern. Warum sie das tun, weiß ich nicht, aber bezeichnend ist, dass sie immer nur so lange schreien können, wie Jesus es ihnen erlaubt. Sobald Jesus sagt, ihr dürft nicht, müssen sie schweigen. Ein anderes Zeichen dafür, dass Jesus die Macht über sie hat, ist, dass sie vor ihm niederfallen. Steht in Vers 11. Jesus will eben selbst festlegen, wann er sich als Sohn Gottes den Leuten vorstellt. Und das lässt er sich schon gar nicht von den Dienern des Teufels vorschreiben. Und deswegen befiehlt er ihnen, still zu sein. Wir haben also gesehen, dass das Reich Gottes keine geografischen Grenzen hat, sondern dass es für Menschen aus allen Völkern ist. Auf der anderen Seite heißt das nicht, dass jetzt alles gut ist oder dass es keine Probleme oder keine Feinde mehr für das Reich Gottes gibt. Wir haben gesehen, dass Sünde, die symbolisiert wird von Krankheit oder manchmal sogar von Dämonenbesessenheit, die Sünde der Menschen sehr, sehr deutlich macht. Und das bedeutet für alle die, die Bürger im Reich Gottes sind, einen Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Aber eben auch immer wieder gegen sich selbst. Und die gute Nachricht ist, wir kämpfen mit Jesus an unserer Seite. Dafür kam er und er hat uns gezeigt, dass er stärker ist als alle Feinde. Der zweite Punkt, das Reich Gottes ist so anders als alle Länder dieser Welt, weil es anders geleitet wird. Obwohl Jesus ja immer wieder andeutet, dass er für Menschen aus allen Völkern gekommen ist, hat er sich während seines Lebens auf dieser Erde hauptsächlich um Juden gekümmert. Also für Leute, die in Israel lebten. Sein Plan war aber immer schon größer. Und dafür sucht er sich jetzt Leute, die die Botschaft von seinem Reich auch, nachdem er diese Erde verlassen hat, weitertragen. Jesus stieg also auf einen Berg und nahm 12 Männer mit sich. Das lesen wir in Vers 13. Und wenn Jesus auf einen Berg stieg, dann heißt das immer, jetzt passiert was Wichtiges und etwas, wobei er nicht gestört werden will. Es geschah etwas, wozu er Ruhe brauchte. Und von den vielen Leuten, die ihm nachfolgten, wählte er also 12 aus. Das heißt ausdrücklich in Vers 13 am Ende, 12 Männer, die er wollte. Vielleicht sagt Markus das ausdrücklich dazu, weil er ganz genau wusste, oder ja, vielleicht sagt er das auch, Markus das ausdrücklich dazu, weil wir sonst nicht erklären könnten, warum auf diesem Berg ausgerechnet diese 12 Männer zusammenkommen. 12 Männer, die gar nicht so toll wirken auf den ersten Blick. Also 4 von ihnen waren Fischer und wir haben die Geschichte in Kapitel 1 schon gesehen, wie sie am See Genezareth von Jesus zu Jüngern berufen werden. Dann haben wir auch die Geschichte gesehen von dem Zöllner Levi, wie er von Jesus in seinen Dienst berufen wird. Aber damals hatte Jesus nicht mehr gesagt, als folgt mir nach, und die Jünger waren ihm nachgefolgt. Jetzt nahm er diese 5 und noch 7 andere mit auf den Berg und erklärt ihnen, wozu sie ihm nachfolgen sollen. Und er sagt hier, euer erster und wichtigster Auftrag ist es, das Evangelium zu verkündigen. Das ist und bleibt bis heute das wichtigste Mittel, um das Reich Gottes auf dieser Erde wachsen zu lassen. Und dazu sendet er sie, deswegen nennt er sie Apostel. Apostel heißt viele Dinge, unter anderem auch Gesandter. Und deswegen gab er ihnen Vollmacht, Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben. Sie sollten also genau das tun, was Jesus selbst getan hatte. Und sie sollten zu den Leitern des Reiches Gottes werden. Oder wie Paulus im Epheserbrief sagt, die Gemeinde ist auferbaut auf der Grundlage, also dem Fundament der Apostel. Und dabei waren die Apostel eine ganz besondere Gruppe von Männern. Sie waren genau 12. Und damit will Jesus an die 12 Stämme Israels erinnern. Ja, so wie die 12 Stämme die Grundlage bildeten für das Volk Gottes im Alten Testament, so bilden diese 12 ganz normalen Männer die Grundlage für das Volk Gottes im Neuen Testament. In Offenbarung 21 beschreibt Jesus den Himmel, das himmlische Jerusalem, und er schreibt dort an einer Stelle, dass das himmlische Jerusalem eine große und hohe Mauer hat mit 12 Toren. Und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Und dann sagt er in Vers 14, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, also ein Fundament aus 12 Steinen, und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Jetzt könnte man sich ja fragen, sie waren das Fundament für das himmlische Jerusalem. Sie waren das Fundament für die Gemeinde. Warum nimmt er dann 12 solcher Männer? Männer ohne Ausbildung. Männer, ja, die er sich irgendwoher ausgesucht hatte, vom Strand oder Zöllner. Stell dich mal vor, ihr hättet einen wirklich wichtigen Auftrag auszuführen, den ihr nicht selber ausführen wollt. Wen würdet ihr fragen? Vermutlich auch jemanden, dem ihr blind vertraut, weil er sehr vertrauenswürdig ist. Oder vielleicht große Fähigkeiten hat, besonders schlau ist, besonders intelligent ist, besonders stark ist, besonders schnell ist. Kommt darauf an, welchen Auftrag er ausführen soll. Aber so jemand sollte auf jeden Fall was auf dem Kasten haben. Aber wenn man mit dieser Einstellung die Liste der 12 Apostel anguckt, dann runzelt man zumindest einmal ein bisschen die Stirn. Es gab zum einen 4 Fischer. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Die waren zwar keine Theologen, aber man könnte ja sagen, immerhin waren es alles Fischer, die haben bestimmt ein gutes Team gebildet. Stutzen lässt einen da aber schon der Beiname, den 2 von den Fischern bekamen, nämlich die Brüder Jakobus und Johannes. Jesus nennt sie Donnersöhne. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, was er damit gemeint hat, ob das ein Kompliment ist oder eher ein Tadel. Aber auf jeden Fall dürften sie keine Kinder von Traurigkeit gewesen sein. Und dazu kam Simon Petrus. Das war der, der meistens schneller redete, als er nachdachte. Und Jesus später 3-mal verleugnete, obwohl er vorher sagte, also mir könnte sowas nie passieren. Über die anderen Jünger weiß man deutlich weniger. Der hier Matthäus genannt wird, ist der gleiche, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat und den wir als Zöllner Levi in Kapitel 2 kennengelernt haben. Und so ein Zöllner, mir damals gesagt, ist jemand, den die Leute in Israel, egal was sie dachten und egal aus welcher Schicht sie kamen, auf jeden Fall verachteten. Aber auch der war dabei. Bei Philippus können wir davon ausgehen, dass er griechischer Herkunft war, also jüdisch-griechischer Herkunft, und darum wesentlich gebildeter war als alle anderen. Dann gibt es da einen zweiten Simon neben Petrus, und der war wohl in seinem früheren Leben Zelot gewesen. Also Zelot ist sowas wie so ein jüdischer Terrorist, der undercover gegen die Römer gekämpft hat. Also noch ein ganz anderer Typ. Und über die anderen wissen wir nichts Genaues. Über alle anderen ist über einen, dem Markus hier einen ganzen Vers widmet. Vers 19 ist das. Er sagt dort, und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Judas Iskariot ist der Tragische unter den 12 Jüngern. Der Jünger, der Jesus später verraten würde. Und Jesus wusste das schon hier. Und jetzt könnte man ja die Frage stellen, warum nahm Jesus ihn dann mit? Obwohl er ganz genau Bescheid wusste. Den Grund verrät uns Jesus an keiner Stelle. Aber vielleicht wollte er den Jüngern ja deutlich machen, dass ihr am Ende eures Lebens nicht so geendet seid wie Judas. Das verdankt ihr meiner Gnade. Nicht eurem großen Glauben. Der war nämlich bei allen anderen 12 auch nicht besonders, oder bei allen anderen 11 nicht besonders groß. Wir haben also 12 Männer. Keiner von denen ist Theologe, keiner von denen Pharisäer. 12 Männer, die völlig unterschiedlich sind und die Jesus hier in seinen Dienst beruft. Jesus hat sie berufen, um den allerwichtigsten Auftrag der Weltgeschichte auszuführen. Und wenn Jesus uns heute Aufgaben in seinem Reich, also in der Gemeinde gibt, dann gilt das Gleiche wie für die Jünger. Dann gilt, er beruft uns nicht, weil wir so fähig sind, sondern er befähigt uns, weil er uns berufen hat. Jesus beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Die Frage ist, wie befähigt Jesus sie? Das heißt in Vers 14, er bestimmte 12, dass sie bei ihm seien. Er hat sie nicht einfach genommen, hat gesagt, ich habe einen Auftrag für euch, und hat sie dann ins kalte Wasser geschmissen. Sondern er hat gesagt, kommt 3 Jahre mit mir mit und lernt von mir. Und als Jesus dann nach seinem Tod und seiner Auferstehung, also 3 Jahre später, kurz davor war, diese Erde zu verlassen, hat er gesagt, ich habe euch jetzt 3 Jahre was beigebracht und ich verspreche euch den Heiligen Geist, der wird euch helfen. Der würde immer bei ihnen sein. Und auch bei uns heute in der Gemeinde ist es so ähnlich. Auch heute ist die Gemeinde kein Team von Leuten, die alle ganz ähnlich sind und ganz viele Sachen können und die kommen dann zusammen und sagen sich, okay, wir müssen jetzt mal was machen, wir machen jetzt mal ein bisschen Teamwork und dann stellen wir was auf die Beine. Auch Gemeinden bestehen aus völlig unterschiedlichen Leuten, die keinen großen Glauben haben, alles andere als perfekt sind und von sich aus auch nichts zum Reich Gottes beitragen können. Es sei denn, sie werden vom Heiligen Geist dazu befähigt. Und die Verheißung haben wir, dass er uns befähigt. Kein Personalmanager einer großen Firma heute würde sich eine solche Gruppe von Leitern aussuchen. Aber Jesus tut es, weil er ganz genau weiß, egal wen ich nehme, ich hätte die tollsten Pharisäer und ich hätte ein Casting machen können und mir den tollsten Jünger aussuchen können. Egal wen ich nehme, sie würden alle versagen, wenn sie aus eigener Kraft probieren wollten, mir nachzufolgen. Das Reich Gottes aus eigener Kraft voranzubringen, das haben Leute in den vergangenen 2000 Jahren Kirchengeschichte immer wieder versucht. Und es ist immer schiefgegangen. Und dass Jesus sie wirklich ausrüstete, das zeigt die Lebensgeschichte der 12 außer Judas eben nach Jesu Tod. Von einigen lesen wir viel in der Apostelgeschichte, von anderen erfahren wir nur aus außerbiblischen Quellen. Aber alle brachten irgendeiner Gegend der damals bekannten Welt die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft vom Reich Gottes. Der dritte Punkt zum Schluss. Das Reich Gottes ist so anders als alle anderen Länder dieser Welt, weil es erstens anders organisiert ist und zweitens andere Leiter hat. Drittens, weil es andere Feinde hat. Jesus ruft die Jünger auf den Berg und da war es schön ruhig gewesen. Da konnte er mit ihnen was besprechen. Jetzt gehen sie wieder runter und sofort wird es unruhiger. Vor allem, wenn Markus erwähnt, sie gingen in ein Haus, dann ist vorprogrammiert, dass jetzt irgendwas passiert. Schon der Rahmen in einem solchen Haus war immer speziell. Die Häuser waren damals wesentlich kleiner als heute. Und meistens drängten sich so viele Leute hinein, dass man nichts mehr machen konnte. Keiner mehr reinpasste. Oder wie es hier in Vers 20 heißt, man konnte nichts mehr essen. Markus berichtet uns nicht, was Jesus tat. Aber es ist anzunehmen, dass er dort predigte. Also er muss irgendwas gemacht haben, was die Leute angezogen hat. Oder vielleicht hat er auch Kranke geheilt. Und das gefiel einigen Leuten nicht. Die Pharisäer waren auch da. Und wir hatten das ja schon. Die waren ja schon so weit, dass sie ihn eigentlich umbringen wollten. Aber hier kommt Markus erstmal auf eine andere Gruppe zu sprechen, die auch da waren. Und zwar nennt er sie am Anfang von Vers 21, die, welche um ihn waren. Markus meint damit so viel wie die Leute, die ihm am nächsten standen. Manche Bibeln übersetzen sogar seine Familie. Nun ist es nicht ganz eindeutig, ob damit wirklich seine Familie gemeint ist. Aber wenig später erfahren wir auf jeden Fall, dass auch seine Familie ihn nicht verstanden hat. Das lesen wir ab Vers 31 von Kapitel 3. Auf jeden Fall ist klar, die, die um ihn waren, das sind die Leute, die ihn am besten kennen. Vielleicht seine Verwandten, vielleicht seine nahe Familie, vielleicht seine besten Freunde aus der Jugend. Ich weiß es nicht. Aber diese Leute lehnen ihn hier ab. Sie sagen, ich sag mal, übertragenen Sinne, Jesus, hör doch endlich mal auf damit. Siehst du nicht, was du hier machst? Komm, wir gehen jetzt einfach mal nach Hause. Und hinter seinem Rücken dachten sie, der tickt nicht ganz richtig. Oder wie es hier heißt, er ist von Sinnen, Vers 21. Es fällt auf, diese Leute, die mögen ihn eigentlich, beziehungsweise sie hassen ihn nicht wirklich. Sie planen nicht, ihn jetzt gleich umzubringen. Aber sie verstehen ihn auch nicht. Sie denken, er macht hier alles nur viel schlimmer. Sie verstehen ihn nicht, wie die vielen anderen Menschen auch. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Ich muss ganz echt zugeben, dass ich selbst aus meiner Erfahrung nicht sagen kann, was das bedeutet, weil ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Aber ich weiß, dass viele von euch aus eigener Erfahrung wissen, wovon Jesus hier spricht. Und ich denke, da ist es ein Trost, dass Jesus selbst nicht nur angekündigt hat, das wird so sein, sondern dass er selbst erlebt hat, was das heißt. Dass er selbst erlebt hat, was das heißt, von denen verachtet und nicht verstanden zu werden, die einem eigentlich am allernächsten stehen. Und dabei waren die Leute, die Jesus nahe standen, ja noch harmlos. Denn im nächsten Vers tauchen wieder die Pharisäer auf. Und wir müssen jetzt denken, wow, zum ersten Mal seit dem Mordplan. Und sie sind auch nicht so gnädig wie die Freunde von Jesus. Sie sagen nicht, naja, Jesus ist halt ein bisschen verrückt, wir holen ihn da jetzt mal raus. Sie sagen einfach und klar und gerade heraus, er hat den Beelzebul durch den Obersten der Dämonen treibt er den Teufel aus. Vers 22. Wenn heute jemand einen anderen auf der Straße oder so Beelzebul nennen würde, würde der, der so beschimpft wird, wahrscheinlich komisch gucken und nicht wissen, ob das ein Kompliment oder eine Beschimpfung ist. Aber damals wussten alle Leute ganz genau, was mit dem Wort gemeint ist. Beelzebul war ursprünglich ein Gott der Philister. Der Name bedeutet übersetzt einfach nur Herr der Fliegen. Und die Juden übersetzten oder verwendeten dieses Wort einfach in jener Zeit häufiger für den Obersten der Dämonen, nämlich den Teufel, den Feind Gottes. Und natürlich ist es ziemlich dreist, von den Pharisäern einfach so zu sagen, Jesus, du treibst durch den Teufel Dämonen aus. Aber bevor wir die Pharisäer dafür verurteilen, müssen wir uns erstmal vor Augen führen, was für ein Problem die eigentlich hatten. Das war ein gewaltiges Problem. Denn Jesus heilte wirklich Kranke und er trieb wirklich Dämonen aus. Das konnte man sehen. Zumindest, dass die Leute vorher krank und nachher gesund waren. Wie das genau vonstatten ging, nicht, aber das war ein Fakt. Das wussten alle. Und heute machen sich die meisten Theologen es sehr einfach und erklären, naja, das ist alles gar nicht passiert. Jesus hat nie Wunder getan, er ist auch gar nicht gestorben und wenn er doch gestorben ist, dann ist er auf jeden Fall nicht auferstanden. Ich würde vieles darauf setzen, dass die Pharisäer das auch gemacht hätten, wenn sie gekonnt hätten. Konnten sie aber nicht, weil jeder Mensch im Umkreis von mehreren Ortschaften ganz genau wusste, was ist wirklich passiert. Wenn Jesus behauptete, den habe ich geheilt, dann konnte jeder sehen, naja, der war vorher halt blind, jetzt kann er sehen oder der war vorher lahm und jetzt kann er laufen. Das ist übrigens ein starker Hinweis darauf, dass die Wunder von Jesus wirklich passiert sind. Denn hätte sie jemand erfunden, hätte jemand gedacht, naja, Jesus war ein toller Mensch, ich erfinde jetzt mal ein paar Wundergeschichten über ihn, dann hätten doch zumindest die Pharisäer sich damals alle Mühe gegeben, allen Leuten zu erzählen, dass das Erfindungen sind. Aber das probieren sie erst gar nicht, weil sie ganz genau wussten, dieser Jesus kann wirklich heilen. Aber was in ihrem Denken auf keinen Fall sein durfte, das war, Jesus hat seine Kraft zum Heilen von Gott. Das durfte nicht sein. Da blieb im Grunde für die Pharisäer nur noch eine Möglichkeit, wenn Jesus also erstens übersinnliche Kräfte hat und zweitens die auf keinen Fall von Gott kommen dürfen, müssen sie von einer anderen unsichtbaren Macht kommen, also vom Teufel. Und so erklären sie ganz frei heraus, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Drastischer Vorwurf. Was macht Jesus? Er reagiert wie immer klar und messerscharf. Er fragt, wie kann das denn sein? Wollt ihr wirklich sagen, dass der Teufel mich benutzt, um seine Diener, also die Dämonen, hier auf der Erde zu vertreiben oder zu behindern? Seid ihr euch eigentlich sicher, dass er so dumm ist? Das würde ja bedeuten, dass der Teufel sich selbst zerstört. Das sagt Jesus in Vers 26. Er sagt hier, und wenn der Satan, das ist ein anderer Name für den Teufel, gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Und um diesen Punkt deutlich zu machen, benutzt Jesus zwei Gleichnisse. Und die lesen wir in den Versen 24 und 25. Zuerst schreibt er von einem Reich. Er sagt, wenn in einem Reich oder einem Land Bürgerkrieg herrscht, dann hilft das meistens keinem der beiden Gruppen, sondern es zerstört das ganze Land. Wenn ihr in den Nachrichten vielleicht Berichte von Ländern seht, wo heute Bürgerkrieg ist, dann geht es meistens allen Leuten schlecht, sowohl den Siegern als auch den Besiegten. Und genauso, Vers 25, ist es in einem Haus. Damit meint Jesus im damaligen Sprachgebrauch in einer Familie. Wenn dort kein Frieden herrscht, dann schaden sich alle nur gegenseitig. Nun war es so, dass es in der damaligen Zeit immer mal wieder Leute gab, die außergewöhnliche Dinge tun konnten. Und zwar, weil sie von Dämonen oder vom Teufel selbst dazu befähigt wurden. Das wussten die Menschen. Aber niemand von denen konnte durch die Kraft der Dämonen andere Dämonen austreiben. Das ging nicht. Und Jesus konnte genau das. Und er zeigt damit allen und vor allem den Pharisäern, meine Kraft, meine Autorität kommt nicht vom Teufel, nicht von den Dämonen, sondern von Gott. Es gibt keine andere Erklärung. Und weil sie so viel gesehen hatten, die Pharisäer, und weil sie so viel wussten, und weil sie eigentlich in ihren Köpfen zu dem Ergebnis hätten kommen müssen, dass Jesus von Gott kommt, spricht Jesus ein vernichtendes Urteil über sie aus. Das lesen wir auf Vers 28, aber das verschieben wir auf die nächste Predigt. Bleiben wir heute zum Schluss nochmal bei der Ansprache von Jesus. Er ist nämlich noch nicht ganz fertig. In Vers 27 spricht er davon, dass er den Starken erst binden muss, bevor er in seinem Haus auf Raubzug gehen kann. Jesus sagt also nicht nur, ich komme von Gott und nicht vom Teufel. Er sagt auch, ich werde den Teufel binden, also fesseln, und berauben. Das heißt, ich werde ihm Dinge wegnehmen, die eigentlich ihm gehören und ihn machtlos machen. Und wisst ihr, wenn Jesus mit diesen Dingen meint, die er dem Teufel wegnehmen will, damit meint er uns. Uns Menschen, die er aus der Umklammerung des Teufels geraubt hat und die jetzt zu seinem Reich gehören wollen. Und hier erinnert Markus mit seinen Worten an eine Prophezeiung des Propheten Jesaja. Der hatte gesagt in Jesaja 53, Vers 12, darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raub haben. Genau die gleichen Worte. Dabei ist es auch interessant, wie er den Teufel hier beschreibt. Er sagt nicht, vorher muss ich noch den Waschlappen aus dem Weg räumen und dann wende ich mich euch zu. Er sagt, er muss den Starken binden, um uns rauben zu können. Und das kostete Jesus nicht weniger als sein eigenes Leben. Jesaja 53, Vers 12 heißt es nicht nur, dass Jesus die Starken zum Raube haben würde, einfach so. Sondern der Vers geht weiter. Es heißt dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und er für die Übeltäter gebetet hat. Und deine Befreiung hat Jesus sein eigenes Leben gekostet. Ist dir das klar? Wenn Jesus hier den Teufel außerdem als stark bezeichnet, sollte das auch eine Warnung für uns sein. Wir neigen dazu, den Teufel zu unterschätzen und Gott gleich mit. Und uns selbst zu überschätzen. Na, wir sind die Herren in unserem Leben und was die unsichtbare Welt angeht, naja. Wenn wir den Teufel und Gott unterschätzen, dann ist das brandgefährlich. denn es gibt eine super schlechte Nachricht. Die lautet, der Teufel ist wesentlich stärker als ihr. Es gibt zum Glück eine noch viel bessere Nachricht. Die lautet, Gott ist wesentlich stärker als der Teufel. Und er hat ihn längst besiegt. Wenn Jesus hier also über die Dämonen und über den Teufel spricht, dann spricht er über die Feinde seines Reiches. Die mehr Macht über uns Menschen und auch über die Pharisäer hatten, als diese sich damals zu träumen wagten. Und wir haben gesagt, dass dieser Kampf für sein Reich Jesus sein Leben gekostet hat. Aber nicht nur Jesus bezahlte alles, um sein Reich hier aufzurichten, sondern auch die 12 Apostel gaben viel. Wir haben eben gesagt, dass alle außer Judas Iskariot später in die verschiedensten Gegenden der damals bekannten Welt zogen und das Evangelium verkündigen. Außerbiblische Traditionen berichten uns davon, dass möglicherweise die Apostel zu 12 von Indien bis Spanien kamen. Und dafür bezahlten sie alle mit ihrem Leben. Alle außer Johannes, der mit über 90 im Exil starb, wurden für die Botschaft, die sie brachten, wohl umgebracht. Halten wir fest, dass an der Botschaft von Jesus Christus, an der Botschaft von seinem Reich doch was dran sein muss, sonst würden die 12 Apostel zu den dümmsten Menschen gehören, die es jemals gab. Denn dann hätten sie für ein Märchen ihr Leben weggeschmissen. So war das damals. Wie ist das heute, hunderte von Jahren danach? Martin Luther schreibt an einer Stelle, die Welt und ihr Gott kann das Wort des wahren Gottes nicht ertragen. Und sie will es auch nicht. Der wahre Gott aber will und kann nicht schweigen. Muss nicht, wenn der wahre Gott und der Gott dieser Welt miteinander ringen, durch die ganze Welt ein Aufruhr gehen? Mit anderen Worten, Luther sagt hier, die Botschaft von Jesus Christus und von seinem Reich, die wird vom Reich dieser Welt nicht einfach geschluckt werden. Eben weil sie so anders ist. Und wie zur Zeit von Jesus und zur Zeit von den Aposteln wird sie Widerstand hervorrufen. Und das macht es für uns als Christen, für uns als Gemeinde in dieser Welt nicht immer einfach. Aber wir haben viele Verheißungen von Gott selbst. Eine davon lautet, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Amen.